Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Discovery, unserem vielseitigsten SUV. www.ausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt für einmal aus Bern, aus dem Bundeshaus. Zu Gast heute ist der designierte neue Parteipräsident der Grünliberalen, der Berner Nationalrat Jürg Grossen. Er, der letzte Woche als einziger Kandidat für die Nachfolge vom Parteivater Martin Bäumle nominiert worden ist und im August dann definitiv gewählt wird. Wer ist der Jürg Grossen? Wie will er die Partei nach diversen Rückschlägen wieder auf Erfolgskurs bringen? Über das rede ich mit ihm in der nächsten Stunde. Am Mikrofon der Jan von Doppel. Mit Layla haben wir gehört, der erste Musikwunsch vom designierten Präsidenten der Grünliberalen, Jürg Grossen. Herzlich willkommen im Doppelpunkt.
Herzlich willkommen, besten Dank für die Einladung.
Jürg Grossen, die Überraschung bei vielen war gross, wo Sie als einziger Kandidat für das GLP-Präsidium nominiert worden sind. Man kennt Sie nicht so gut, darum geht die erste Frage, wer sind Sie?
Also ich wohne im Berner Oberland, bin Unternehmer, bin Familienvater, drei Kinder und ja, mache sehr gerne Sport, bin gerne in der Natur, bin sehr naturverbunden. Ich bin sicher in vielen Sachen mittelmäßig talentiert, aber umso motivierter.
Mittelmäßig talentiert, das gibt nicht viele Leute, die das von sich selber sagen. Was meinen Sie mit dem?
Ich denke, ich habe sehr viele Sachen relativ gut, aber eben eher so mittelmäßig bis vielleicht ein bisschen im oberen Bereich, aber nicht ganz gut. Ich bin nie wirklich so richtig talentiert und so super. Ich glaube, was ich nicht schlecht kann, ist so vernetzt denken. Das brauche ich für meinen Beruf als Elektro. Planer. Und ich denke, das kommt mir auch zu gut in der Politik.
Aber ein mittelmäßig talentierter Mann, ist das der richtige Mann, um in die Politik zu gehen und eine Partei zu führen?
Das kommt eben darauf an, was. Oder? Ich denke, es ist gut, wenn man eine rechte Breite hat. Und das glaube ich, das habe ich. Also ich habe vielen Sachen, kann ich etwas. Ich
aber gut, sind Sie ganz gut.
Ja, vielleicht auch beim vernetzten Denken. Ich denke, das ist das, was in der Politik sehr, sehr wichtig ist. Was ich sicher auch noch gut kann, ist so ein Teamleader sein. Ich bin jemand, der immer seit Anfang an Mannschaftssportarten gemacht hat, insbesondere Fußball. Und das ist etwas, wo man auch ein gewisses vernetztes Denken braucht, einerseits, aber andererseits auch muss können, vielleicht mal für einen säckeln, der einen Fehler gemacht hat, dem helfen. Auf der anderen Seite muss der ihm mal helfen, dann muss man sich helfen. Und ich denke, so die Teamorientiertheit, das ist etwas, wo ich sicher auch sehr talentiert bin.
Ich finde es jetzt trotzdem spannend, die Aussage in vielen Sachen mittelmäßig talentiert, weil sonst Politiker, die sagen von sich eigentlich immer, dass sie möglichst gut sind, die wollen gewählt werden, die wollen überzeugen, die treten überzeugend auf und sie sagen eigentlich als erstes, sie sind mittelmäßig.
Ja, ich denke, es ist einfach auch gar nicht meine Art von mir zu sagen, dass ich sehr gut oder gut bin. Ich denke, ich probiere das möglichst objektiv einzuschätzen und es gibt überall heute, wenn man das schaut, in allen Bereichen des Lebens unglaublich viele Leute, die ganz gut sind. Oder? Und meistens sind das spezialisierte Leute, die haben dafür nicht die Prätin, die sind ja etwas sehr gut. Und darum sage ich, ich bin viel sicher mässig talentiert, aber im vernetzten Denken oder im Teambereich, das ist sicher das Talent, das ich habe.
Sie haben gesagt, Sie kommen aus Frutigen, 7000 Einwohner hat es rund. Sie sind auch schon als Landei bezeichnet worden in den letzten Tagen, Zeitungsartikel. Sind Sie ein Landei?
Ja, also die NZZ hat das so geschrieben. Es ist auch klar, dass alles, was außerhalb von Zürich ist, offenbar ist man dort nicht ein Landei. Und ich denke, die Schweiz bietet noch ein bisschen mehr als Zürich, auch wenn ich Zürich sehr einen schönen Ort finde.
Gut, aber Frutigen ist ja jetzt nicht die Hauptstadt von der Schweiz.
Selbstverständlich. Also es ist so, dass ich sicher jemand bin, der auf dem Land aufgewachsen bin. Also ich bin in Frutigen geboren. Ich bin nachher 10 Jahre lang mit meiner Familie sind wir jetzt gestartet gewohnt. Mein Vater war Sekundarlehrer dort. Und nachher sind wir aber wieder zurück auf Frutigen gekommen. Und dann ist das meine Heimat und ich will dort auch nicht weg. Ich bin sehr gerne dort. Wir sind relativ gut gelegen, wir sind schnell im Wallis, wir sind aber auch sehr schnell zu Bern. Bei 40 Minuten ist man zu Bern oder sonst zu Thun in 20 Minuten. Und von dem her denke ich, sind wir da recht gut gelegen. Aber es ist ländlich, das ist so.
Fühlen Sie sich wohl in so eher kleineren Orten?
Ja, ich habe gerne, wenn es Platz hat. Ich bin jemand, der gerne Orte hat, wo es Platz hat. Ich gehe auch gerne noch mal irgendwie ein bisschen zu Berg, wo ich vielleicht auf einem Berggipfel mal ein bisschen für mich bin und dann mal ein bisschen die Weitsicht habe und in die Weite schauen kann, ohne dass mir schon wieder jemand im Weg steht oder mir irgendwie sonst anspricht oder so. Ich brauche die Ruhe. Aber ich bin natürlich auch gerne ab und zu mit den Leuten zusammen. Ich bin gerne eben im Team und tue mit Leuten zusammen probieren, etwas zu erreichen. Das mache ich schon gerne. Aber ja, ich denke, das ist so die gute Mischung, die ich da habe, zu Frutigen.
Sie haben eine Familie, Sie haben 3 Kinder. Wie wichtig ist Ihnen die Familie?
Also die Familie ist mir sehr wichtig. Wir haben auch meine Eltern, meine Brüder sind mir wichtig mit ihren Familien zusammen. Wir haben regelmässig auch Familien zusammengekommen oder machen irgendetwas miteinander. Ich gehe auch gerne mit meiner Familie jetzt auch wieder im Sommer gehe in die Ferien. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir so Zeiten haben.
Dann werden Sie auch weniger Zeit haben in Zukunft.
Ja, das ist sicher so, dass dort etwas wegfällt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass meine 2 ältesten Kinder aus der Schule sind. Der älteste ist sogar jetzt schon die Ausbildung, also Lehrfertig, also Automatiker. Und der jüngste ist 13. Also von dem her braucht er auch nicht so ganz die gleiche Betreuung. Der hat auch seine Hobbys und macht sehr viel, was er sehr selbstständig macht. Und das ist schön, wenn man mal am Wochenende zusammen sein kann. Oder durch die Woche gibt es manchmal schon, dass ich mit dem, wenn ich im Büro bin, dass ich daheim jetzt Mittag essen mit der Frau und mit ihm, er kommt von der Schule heim. Und das ist noch so eine Qualität, die ich sehr schätze, die ich auch sehr geschätzt habe, vor allem bei den 2 Eltern. Solange die noch da waren, sind wir alle 3 zum Mittag beim Tisch gewesen. Das gibt eine gute Familienqualität.
Wird an diesem Familientisch auch politisiert bei den Familiengrossen zuhause?
Ja, das ist schon ein bisschen so, dass leider in der letzten Zeit ist vielleicht fast ein bisschen zu viel gewesen, weil meine Frau dann nachher vor jetzt gleich 4 Jahren auch noch in die Exekutive zu Frutigen für die GLP gewählt wurde. Dann machen wir Lokalpolitik am Tisch, aber dann machen wir natürlich auch noch nationale Politik, so mit meinen Sorgen.
Am Tisch. Mindestens Partei intern, GLP.
Ja, wenigstens sind wir in der gleichen Partei, ja, das ist ja so. Aber es ist natürlich klar, dass wir schon uns so Mühe geben müssen, dass wir ab und zu andere Themen haben, die wir mit den Kindern doch ein bisschen ausführlich diskutieren können. Und wenn wir alle bei Politik verfallen, dann geht es dann, wenn wir fertig gegessen haben, nicht lang. Und nachher sind sie natürlich in ihrem Zimmer und sind weg und wir sind irgendwie noch in der Diskussion. Das passiert schon ab und zu.
Was sagen Ihre Kinder, dass die Eltern beide in der grünliberalen Partei sind? Haben Sie ähnliche Ansichten?
Wir tun nicht so viel politisieren mit ihnen. Also ist klar, der Älteste ist einer, so wie die heute sind, die knapp 20-Jährigen, der ist unterwegs, der liest irgendwie eine Zeitung auf dem Mobile-Phone oder tut einfach so die News ein bisschen verfolgen. Und da geht es ab und zu, dass er mich anspricht auf irgendetwas, hast du gesehen, das ist passiert und so, was denkst du von dem? Aber es ist doch eher selten. Also wir probieren eigentlich das ein bisschen zu trennen und vor allem mit den Kindern noch darüber zu reden, was sie machen in den Ausbildungen oder auch in der Schule und so. Das ist ja ganz wichtig, ja.
Und einen Vorteil haben Sie bis jetzt gehabt, dass Ihre Kinder relativ wenig Zeitungsartikel über Ihren Vater haben müssen oder dürfen lesen, weil Sie sind ein Hindlerbänkler im Nationalrat, sind nicht wirklich rausgestochen mit den Leistungen, sind jetzt seit 6 Jahren im Nationalrat und man hat Sie national kaum gekannt.
Das ist klar, ich bin aus einer kleinen Partei, aus einer Region, die eben, ihr habt es vorhin gesagt, vom Land her ist. Und ich war auch ein Quereinsteiger. Ich bin vor 6 Jahren direkt in den Nationalrat gekommen. Vorher war ich einfach Unternehmer. Und das ist klar, dass das eine Zeit lang braucht. Ich bin auch einer, der zuerst gerne zuhört. Ich habe mir erst 2 Jahre sehr stark still gehabt, mich ein bisschen angewandt an die Situation, geschaut, ja, was muss mit der Politik, was ist wichtig, wie argumentiert man, wie muss man vorgehen, wie funktionieren Gesetzesprozesse und so weiter.
Hätten Sie das nicht vor der Wahl müssen herausfinden, wie das funktioniert, damit Sie den Wähler, die Wählerin dann gerade von Anfang an hätten können vertreten? Ich meine, die erwarten das ja von einem.
Ich habe sie selbstverständlich von Anfang an vertreten, aber ich habe mich vielleicht noch weniger laut zu Wort gemeldet, als dass ich das heute mache. Und heute könnt ihr gerne mit den Leuten reden, die ich mit Kommission sitzt oder auch im Rat, und dann werdet ihr ganz klar vernehmen, dass ich mich doch einbringe und dass ich eine wesentliche Rolle spiele. Wir jetzt gerade die Woche Sitzung wieder von der Verkehrskommission, wo ich eine wesentliche Rolle gespielt habe, wo ich auch Vorstöße also habe eingebracht, wo ich habe durchgebracht, Mehrheiten können beschaffen, und ich glaube, ich bin rechter Gestalter geworden, und von dem her gesehen kann man mich schon als Hinterbänkler bezeichnen. Es sind nicht immer die, die am lautesten rufen gegen aussen, die am meisten bewegen.
Parlamentarier-Rating von der Sonntagszeitung, Ende von der letzten Legislatur, sind sie auf Platz 122 gewesen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spitzenplatz. Ja, stört Sie so etwas?
Nein, überhaupt nicht, weil die Ratings, die sind ja wirklich meistens irgendwie an den Haaren herbeizogen. Es werden irgendwelche Kriterien aufgestellt und sie entsprechen in der Regel einfach schon nicht dem, was tatsächlich hinter dran gelistet ist. Aber ich verstehe auch, dass sie gemacht werden. Es ist etwas, irgendwie muss man ja versuchen, die Politik zu klassieren. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man mehr fragt auch mit Politikerinnen und Politikern, was macht die Person wirklich, wie bringen sie sich ein, und es ist also halt so, dass Kommissionssitzungen und Fraktionssitzungen sind halt im Geheimen, die sieht man nicht, und ich denke aber, meine Votum im Rat, das sind x Dutzende Voten, die ich schon habe gehalten, das sind sehr pointiert und sie sind völlig klar, und ich denke, dort habe ich mich schon ein paar Mal in Szene setzen.
Sie sind relativ spät in die Politik eingestiegen, nämlich 2011 direkt aus dem Stand aus eigentlich in den Nationalrat eingewählt worden. Vorher sind sie noch in der Kommission Tiefbau, Verkehr und Wasser in Frutigen gesessen. Das ist ein relativ grosser Sprung gewesen. Warum haben Sie plötzlich herausgefunden, dass Sie Politiker werden wollen?
Ja, das ist interessant. Ja, vor rund 10 Jahren habe ich gemerkt, einfach, dass ich irgendetwas gerne würde machen. Ich bin Unternehmer. Wir sind erfolgreich mit diesem Unternehmen. Es geht wirklich gut. Ich habe aber oft Fälle in der Unternehmung, wo ich das Gefühl hatte, hey, irgendetwas stimmt einfach nicht in der Regulierung, weil es zum Beispiel immer wieder Entscheide hat gegeben im Bereich Energieeffizienz als Beispiel, weil ich bin Elektroplaner oder habe so ein Konzept ausgeschafft, das man innerhalb von 3 oder 5 Jahren amortisiert hat über die Stromkosten. Aber da hat es oft geheißen, vis-à-vis am Tisch, oh, das können wir nicht machen, ich bin sowieso nur noch 2 oder 3 Jahre CEO, ich mache das nicht, ich muss kurzfristig jetzt noch meine Zahlen optimieren und so. Da habe ich immer das Gefühl, das kann doch nicht sein, das ist nicht nachhaltig, das ist sehr kurzfristig orientiert. Und das hat mich irgendwie geprägt, zusammen mit meinen Kindern, die allem, was ich hatte, hat mich das irgendwie plötzlich gestört.
Und dann haben die Jürgen Grossen gefunden, ich gehe in die Politik und ich ändere das.
Genau, ich habe das Gefühl, jetzt muss ich etwas probieren zu ändern. Ich habe mich nachher bei den Wahlen 2007 beim Wählen, habe ich mir vorgenommen, ich Smart Vote ausfüllen, habe das gemacht. Und in diesem Smart Vote war es interessant, da ist sie nachher herausgekommen, dass es eine Partei gibt, die grünliberal heißt, aber die war nicht wählbar im Kanton Bern, die war nur wählbar in Zürich.
Genau.
Und dann habe ich nachher halt wieder Grün und FDP und so gewählt, wie immer. Und kurz darauf habe ich nachher in der Zeitung gelesen, dass es jetzt die grün-liberale Partei im Kanton Bern gibt. Und dann habe ich mich angemeldet und dann bin ich die ersten Treffen gegangen und dort also jetzt in das andere gegeben. Nachher.
Also Sie sind quasi durch die grün-liberale Partei, durch die Entstehung der grün-liberalen Partei politisiert wurde, in die Politik eingekommen?
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin wahrscheinlich schon viel länger grün-liberal in meinem Wesen, als dass es die grün-liberale Partei gibt, weil ich hatte eine Übereinstimmung, die beängstigend war, die war irgendwo bei 90% oder mehr sogar bei all diesen Smart-Out-Fragen. Und das ist natürlich, da habe ich das Gefühl, das ist genau das, was ich muss haben. Also ich bin sicher länger grün-liberal, als dass es diese Partei überhaupt gibt, weil ich einfach auch so lebe.
Darum wahrscheinlich jetzt auch nicht ein schlechter Moment für Sie persönlich, um die grün-liberale Partei dann zu übernehmen. Ich möchte aber noch ganz kurz auf Ihr Unternehmertum zu reden kommen. Sie haben gesagt, Sie sind Unternehmer, Sie haben rund 40 Angestellte, wenn es mir recht ist, zusammen mit anderen Partnern.
Also knapp 40 sind Sie jetzt, ja.
Knapp genau. 40 sind Sie, okay. Können Sie das weitermachen, wenn Sie dann Parteipräsident sind für die Grünen Liberalen?
Ja, ich habe mir, also das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, war von Anfang an. Ich habe das auch gelernt, als wir das Geschäft gerade gegründet haben, haben wir einen Teil von einem Geschäft übernommen, wo es einen Todesfall gegeben hat, wo wir schon beteiligt waren oder beziehungsweise geschafft haben in diesem Unternehmen. Und dort habe ich gelernt, wie schnell das es gehen kann und wie schnell das Leute müssen ersetzt werden müssen. Das war ein ganz einschneidendes Erlebnis mit 25-Jährigen. Und von dann an war für mich klar, ich muss oder ich will mein Unternehmen nie so positionieren, dass ich unersetzlich bin. Ich will immer die Sachen auch weitergeben. Ich will vorantreiben, das ist klar, aber ich will nachher hinten dran noch Sachen weitergeben an Nächste, dass die das gleich gut machen können. Ich will denen auch Raum geben, Platz geben, dass sie Kompetenzen übernehmen können und die auch ausfüllen. Und das ist für mich etwas, was ich bis heute durchziehe. Und darum konnte ich das auch einfädeln, schon vor 6 Jahren, als ich nachher bei der Nationalrat mein Pensum reduzieren konnte. Ich kann es jetzt noch weiter reduzieren, weil es ist mir auch hervorragend gelungen. Wir machen bessere Umsätze als früher. Also es hat sich gelohnt, habe ich Sachen weitergegeben. Ich habe zusätzliche junge, neue Leute beteiligt. Und das ist etwas, was mich prägt. Und ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Und jetzt eben, wenn Sie Präsident von einer nationalen Partei werden, von den Grünen-Liberalen, wir reden gerade darüber. Lassen wir aber zuerst noch den nächsten Titel an, den Sie mitgebracht haben, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Warum haben Sie diesen Song einen Klassiker ausgewählt?
Ja, ich bin natürlich in meiner Jugend geprägt von dieser Musik. Ich habe sehr viel Pink Floyd gehört. Ich finde das eine extrem coole Musik. Ich habe keine Drogen gebraucht dazu. Ich bin immer gleichwohl in einen guten Trip rein. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist total cool. Ich bin selber auch Musiker, spiele Gitarre. Und natürlich, das finde ich einfach eines der schönsten Gitarren-Solos gibt in diesem Song. Und darum hoffe ich, ihr könnt dem Song auch noch so weit laufen, bis das Gitarren-Solo kommt.
Leave them kids alone.
Ja, das Gitarrensolo, das Sie angesprochen haben, das haben wir jetzt gerade noch gehört. Sie hören den Doppelpunkt auf Radio 1 mit dem Berner GLP-Nationalrat Jürg Gross, der in anderthalb Monaten zum Parteipräsident der Grünen-Liberalen gewählt wird. Jürg Grossen, es ist doch für viele Leute eine Überraschung gewesen. Nach dem Martin Bäumle setzt die Partei nicht auf einen der grossen bekannten Köpfe, wie auf Fraktionschefin Tiana Moser oder auf Katrin Bertschi, sondern auf Sie, auch weil die zwei Frauen abgesagt haben. Sind Sie einfach eine Notlösung, die einzige, die sich zur Verfügung gestellt hat?
Also es ist so, dass ich von Anfang an gesehen habe, dass ich mir das vorstellen kann, dass ich mir das zur Verfügung gestellt habe. Und selbstverständlich wäre ich Tiana Moser oder auch Katrin Bertschi gute Lösungen. Es ist aber nicht so, dass in der ganzen Schweiz die gleichen Köpfe gleich bekannt sind. Ich bin überzeugt, dass ich in meiner Region, in meinem Kanton, mindestens die Bekanntheit oder vielleicht eine größere Bekanntheit habe als die beiden Frauen. Aber es ist klar, wenn man über die ganze Schweiz schaut, ist das sicher so. Aber ich habe das aus Überzeugung habe ich gesagt, ich will das machen, weil ich das Gefühl habe, ich bin richtig. Ich bin wirklich grünliberal, von Scheitel bis zur Sohle in dem Sinn. Und das ist meine Überzeugung. Aber es ist nicht so, dass die Frauen das nicht hätten können. Sie haben einfach
sie entschieden,
dass im Moment, ich muss das auch klar und korrekt sagen, für sie die Zeit im Moment nicht stimmt, um das zu machen. Das kann aber durchaus sein, dass das in ein paar wenigen Jahren der Fall ist.
Also das heisst, Sie sind ein Übergangsparteipräsident, der Sitz warm behaltet für den einen von diesen zwei Frauen. Das hat jetzt fast ein bisschen so getönt.
Natürlich. Also es ist klar, jeder ist Übergangspräsident, weil irgendwann kommt der Nächste. Oder? Aber ich habe ja schon im Sinn, das 4, 6 oder allenfalls 8 Jahre zu machen. Das ist klar.
Wäre es nicht gerade einer grünliberalen Partei, einer Partei, die ja auch für ein fortschrittliches Gedankengut einsteht, gut angestanden, eine Frau an der Spitze zu haben?
Ja, sicher. Das wäre sicher eine gute Option gewesen. Aber von mir aus gesehen ist das nicht abhängig, ob jetzt eine Frau oder ein Mann. Es ist wichtig, dass es eine gute Identifikationsfigur ist für die Grünliberalen. Und es ist ja eben auch so, dass mit Tiana Moser als Fraktionspräsidentin immer noch jemand ist, wo im Rampenlicht steht. Weil die Fraktionspräsidentin ist ganz etwas Wichtiges. Sie hat jetzt sich sehr, sehr gut etabliert im Bundeshaus mit den anderen Fraktionschefs. Also ist sie mindestens auf Augenhöhe, das kann man sagen. Und von dem her ist sie eine sehr starke Person. Und auf der anderen Seite ist auch Katrin Bertschi, die Präsidentin ist vom GLP Lab, also das ist unser Politlabor, wo natürlich dort auch eine wesentliche Rolle spielt, wo sie jetzt auch im Bundeshaus in vielen Geschäften schon sehr einen guten Namen können machen. Das ist ein wichtiger Kopf und ich denke, es ist eben auch wichtig, dass man, so wie ich es vorhin von meinem Unternehmen habe gesehen, dass man auch in der Politik möglichst mit vielen Köpfen gegen aussen die Identifikation verkörpert.
Ist das so? Gerade bei einer kleinen Partei, wie es die Grünliberalen sind, ist das gut, wenn dort möglichst viele Leute reden? Oder wäre es dort nicht besser, wenn man das System Martin Bäumle 10 Jahre lang gehabt hat, ein Kopf, der gegen aussen hersteht und die Partei auch verkörpert, identifiziert und man ganz klar weiss, die Grünen Liberalen, eine Partei, die ja sowieso ein bisschen schwierig ist mit dem Parteiprogramm Grünen-Liberal versucht unter einen Hut zu bringen, dass man dort wenigstens eine Person hat, wo man sich dranheben kann.
Ja, ihr widersprecht mich jetzt gleich ein bisschen, oder? Ich sage jetzt Martin Bäumle sei drin, vorher hat er gesagt, dass eben andere Frauen, die ganz bekannt sind, oder? Und Tatsache ist, dass eben
also, die anderen zwei Frauen kommen nicht an Martin Bäumle her. Yeah. Sie wären einfach nach ihm dann die nächsten bekanntesten
Köpfe. Aber Tatsache ist ja, dass genau unter Martin Bäumle das eben möglich ist, dass so andere Sachen können heranwachsen, also andere Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt so weiterziehen müssen. Und ob es das eine Ansprechperson ist oder mehrere, das spielt nicht so eine Rolle. Ist klar, als Parteipräsident würde ich nicht die Ansprechperson sein, sofern ich natürlich auch gewählt würde von den Delegierten. Das ist auch noch etwas, was man muss sagen, ich bin noch nicht gewählt.
Also. Zweifeln Sie daran? Sie sind der einzige Kandidat von der Parteileitung. Klar könnte noch irgendjemand anders, aber es wird sich kaum jemand getrauen, weil ich meine, ein Kandidat das Feld ist auch nicht so gross. Es sollte wahrscheinlich jemand aus der nationalen Politik gehe ich davon aus. Und die Grünliberalen haben nicht mehr so viele Köpfe in der nationalen Politik.
Ja, das ist so. Von dem her ist mein Zweifel nicht gross, aber man muss einfach auch dort ehrlich sein und fair und sagen, ja, das wird die Delegierte am 26. August beschließen. Und bis dann bin ich noch nicht Parteipräsident. Bis dann ist es der Martin Bäumle noch.
Bis dann können Sie ein bisschen Vorfreude haben. Sie sind dann gerade auch 2 Tage nach Ihrem Geburtstag quasi ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, dann, wenn Sie gewählt werden.
Ja, das kann man so sehen. Es ist sicher ein Geburtstagsgeschenk, das mir sehr viel Freude machen würde. Wenn ich das machen darf, ist das für mich sehr. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich wie immer bei solchen Sachen eine gewisse Belastung, die mitkommt, abzuwählen. Und ich will das und ich freue mich sehr drauf. Ja.
Wenn ich jetzt Ihrem Vorgänger, Martin Bäumle, anschaue, er ist sehr eine umtriebige Person, ein Lautsprecher, kann man sagen. Sie haben von sich selber schon ein paar Mal gesagt, Sie seien da ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender. Da wird ganz eine andere Art von Parteiführung sein und drinnen.
Ich denke, es wird sicher vieles auch gleich bleiben. Inhaltlich wird vieles gleich bleiben. Es wird gleich bleiben in Bezug auf Listenverbindungen und solche Sachen. Dort habe ich die gleiche Taktik. In der Art sind wir in der Tat sicher nicht überall gleich, aber ich muss mich vielleicht auch noch lernen kennen. Ich würde dann sicher auch mal laut werden, wenn es nötig ist. Aber ich bin jemand, der gut zuhören kann. Ich kann gut auf die Leute eingehen. Aber wenn es mir irgendwann mal zu viel wird, dann sage ich dir auch gerne etwas.
Also Sie haben gesagt, Listenverbindungen, das wollen Sie auch beibehalten, auch wie unter Martin Bäumle, wenn es nötig wird, mit der SVP ins Bett gehen, wie zum Beispiel im Kanton Watt. Das wird auch unter Parteipräsident Jürg Grossen möglich sein.
Schau, das Problem in der Schweiz ist das, wir haben ein ungerechtes Wahlsystem. Das Wahlsystem ist so, dass systematisch die grossen Parteien bevorzugen. Und als kleine Partei hat er keine Chance, wenn er einigermaßen korrekt repräsentiert sein, nicht übervertreten, sondern nur korrekt repräsentiert, dann müsste er Listenverbindungen machen. Wir haben zum Beispiel jetzt 4,7% Wählerrate, das wären 9,4 Sitze, und wir sind jetzt mit 7 Sitzen vertreten, wie in diesem 200er Nationalrat. Und das zeigt schon, dass das nicht ganz fair ist. Oder wir sind vorher mit 12 Sitzen
sind
ganz knapp übervertreten gewesen, ungefähr um mehr Sitze. Oder? Und das ist eigentlich das, was sich zeigt, dass die Listenverbindung einfach notwendig sind. Und da gibt es noch einen Unterschied. Das, was in der Watt war, das ist natürlich Exekutivwahlen, das ist nicht das gleiche wie Legislativwahlen. Und bei der Exekutive ist man auf ein Päckchen angewiesen, das man mit jemandem machen kann. Sonst hat man nie eine Chance. Als grünliberale Partei im Bereich 5-7%, je nachdem, in welchem Kanton das ist, eine Regierungsrätin oder einen Regierungsrat stellen, ohne wir tun es mit jemandem zusammen. Und das ist, hier in diesem Fall war das die Watt, die das hat entschieden hat, das so zu machen. Und das heisst nicht, dass wir da irgendwie inhaltliche Aspekte dort miteinander verbinden, sondern es kann getrennt vom Inhalt rein mathematisch angeschaut werden.
Eine lange Antwort ohne konkrete Antwort. Sie wären auch bereit, weiterhin Listenverbindungen auch mit der SVP zu machen, unter Ihnen als grün-liberalen Präsident.
Also mit der SVP in Legislativwahlen sehe ich das auf keinen Fall. Das haben wir auch bis jetzt nie gemacht, aber ich sage, mit allen anderen Parteien haben wir es schon gemacht und ist es sicher auch in Zukunft möglich.
Die grün-liberale Partei hat Rückschläge müssen hinnehmen. Bei den Wahlen 2015, vorher bei der Energiesteuerinitiative, 8% Zustimmung zu der ersten Initiative der Grünen-Liberalen, ein Debakel gewesen. Hat die grün-liberale Partei den Glanz und den Glamour verloren?
Ja, das ist immer so. Wenn eine neue Bewegung kommt, oder, ist das zuerst mal sexy, das ist hip, da will man aufkommen, das finden viele Leute gut. Und dann muss man sich beweisen. Und ich denke, wir haben uns gut bewiesen in der ersten Legislatur. Es ist sicher so, dass wir dann sehr stark gelitten unter dieser Initiative, weil die ist zu einem Zeitpunkt gekommen, der ungünstig war, unmittelbar vor den Wahlen. Es war auch so, dass die anderen Parteien uns bewusst hinein manövriert. Also sie haben gar nicht geholfen, Gegenvorschlag machen, obwohl das
ja, gut, sie ausgestellt haben. Die Initiative gemacht,
sie clever
das heisst, sie sind dafür verantwortlich, dass sie darüber abgestimmt
haben. Selbstverständlich. Aber
die Schuld kann man nicht den anderen Parteien
zuschieben. Nein, das haben sie clever gemacht. Oder? Das ist durchaus, das tue ich anerkennen. Und das war einfach in einem dummen Rang. Und heute muss man sagen, das ist halt einfach etwas, das dürfte man so eigentlich das Volk nicht befragen zu dem Zeitpunkt, wo man das gemacht hat. Es ist für mich immer noch klar, dass man viel besser würde Lenkungsabgaben machen würde, als dass man mit dieser Förder- und Verbotspolitik, die man heute fährt, die viel teurer ist und viel Mitnahmeeffekte bietet und so weiter, würde fahren. Die Lenkungsabgabe, denke ich mir, das müssen wir irgendwann mal einführen.
Aber also das ist einfach noch nicht drin. Sind Sie nach wie vor immer noch der Überzeugung, dass es richtig wäre?
Grundsätzlich, dass man eine Lenkungsabgabe machen muss, ja. Was klar ist, so wie wir sie vorgeschlagen mit der Energie statt Mehrwertsteuer, das ist nicht mehrheitsfähig in der Schweiz. Das wird noch über sehr, sehr viele Jahrzehnte wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig sein. Von dem her wird es nicht der Weg sein, es wird der andere sein, wo wir müssen gehen. Und da würden wir dafür einsetzen, dass wir das machen.
Also trotz mal eine kolossale Fehleinschätzung, passiert Ihnen das nicht mehr in Zukunft?
Kolossale Fehleinschätzung. Natürlich im Nachhinein kann man das locker sagen, das kann man so aus der Hüfte schießen. Das hätten wir auch nicht erwartet, dass es so ein schlechtes Resultat gibt. Aber ja, ich hoffe fest, dass mir das nicht passiert. Ich würde mich auch ganz fest in Acht nehmen, dass das auch nicht passiert. Ja.
Sie haben bis 2019, bis zur nächsten nationalen Wahlen, ein bisschen Zeit. Was ist Ihr Ziel dann?
Also mein Ziel ist ganz klar, dass wir zulegen mit den Sitzzahlen, aber auch mit den Wählerprozent, dass wir in den verschiedenen Kantonen uns ganz gut aufstellen. Wir sind unterschiedlich aufgestellt in den Kantonen. Wir haben nicht überall gleich viele Wähleranteile. Wir haben auch noch nicht überall gleich wenig Sorgen, sage ich mal. Oder? Es gibt überall gewisse Sachen, die man noch muss in Ordnung tun oder muss können verbessern muss. Und mein Anliegen ist, dass ich in die Kantone gehe, dass ich die Kantone besuchen würde. Ich habe das auch schon mehrfach gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gut kann als Teamplayer, diesen Leuten helfen, ihnen Motivation geben, ihnen zeigen, wodurch dass es einen Weg geben könnte. Ohne, dass ich gar befehlen, sondern einfach gar befähigen, dass sie das richtig machen und dass das dann am Schluss erfolgreich wird. Ich habe das auch mit meinen Wahlkämpfen gezeigt, sonst wäre ich nicht einfach aus dem Stand in den Nationalrat gekommen.
Dann hätten im Ständeratswahlkampf sind sie auf Platz Nummer 6 gekommen, ein Fünftel von der Stimmen gemacht, von denen, die gewählt worden sind. Das auch dort hat es nicht wirklich gehauen. Da hätten sie sich mehr erwartet, mal bei den Ständeratswahlen im Kanton Bern 2015.
Ich hätte mir mehr erhofft. Aber es ist klar, ich bin gegen zwei bisherige Antreten. Und das ist einfach im Kanton Bern oder wahrscheinlich in den meisten Kantonen praktisch chancenlos, dass man das schafft.
Ja, aber es gibt aber etwas zwischen nicht gewählt werden und Platz 6 mit einem Fünftel von der Stimme, die es gebraucht hätte, um gewählt zu werden. Es gibt also, ja auch noch ein bisschen Nuancen dort.
Selbstverständlich. Wir sind eine kleinste Partei im Moment noch und wir müssen sicher noch zulegen. Aber immerhin bin ich fast auf das gleiche Resultat gekommen wie die Kandidatin von der FDP. Also sie ist nicht weit vor mir und ist überall gross porträtiert worden in allen Zeitungen und so. Ich bin nur so als Überbleibsel so nebst den Piraten und so, bin irgendwo noch, ist noch der Grossen gsi von Frutigen. Und da habe ich das Gefühl, von dieser Ausgangslage her ist mein Resultat zu betrachten. Oder ich hätte ja gerne ein besseres gehabt, das ist völlig klar. Ja. Aber ich habe dafür ein sehr, sehr gutes Resultat gemacht für die Nationalratswahlen.
Reden wir doch gerade noch über Themen und Ideen von den Grünen-Liberalen. Das ist Ihnen ja eine Herzensangelegenheit. Hören wir aber zuerst noch mal Musik. Was haben Sie als nächsten Titel mitgebracht?
Ja, der Titel «Schmocker oder Schmied» von Zürich West ausgewählt.
Warum der Titel?
Ja, ich finde einfach Zürich West eine sehr, sehr gute Band. Mit der bin ich natürlich auch aufgewachsen irgendwie. Und ich finde, der Kuno Launer ist ein unglaublich begabter Texter. Und das finde ich so einen coolen Text, wo er jemanden nicht weiss. Ist es jetzt der oder ist es der Schmocker oder ist es der Schmied? Und er hat so einen guten Text und das umgemacht. Der tut mir irgendwie gut.
Schmocker oder Schmied, Parallelklasse bis zum dritten Sack. Wieso grüßt die Sammy nicht? Die sind doch dann auf die Niederscherli gezügelt. Wer ist aber DJ im Gaskessel gewesen? Wer hat mich jetzt genau gesehen von ihm? Wieso läuft jetzt der einfach vorbei? Studieren. In England oder in Kanada. Wenn er ist bis in Bär eingestiegen. Wenn er hat ja den Unfall gehabt. Genau dann nach dem Cup-Final. Das sind 10 Jahre oder noch mehr. Es hat keinen überlebt, die Beine kehren. Für das hat er aber gut ausgesehen. Der Rudi Schmocker oder Schmied. Wieso grüßt jetzt der mich nicht? Rüdi Schmocker oder Schmied, wieso grüßt jetzt der mich nicht? Genau dann nach dem Cup-Final, das sind 10 Jahre oder noch mehr. Es hat keinen überlebt, die Beine kehren. Hat er aber gut ausgesehen. Der Rüdi Schmocker oder Schmied, wieso grüßt jetzt der mich nicht? Rüdi Schmocker oder Schmied, wieso grüßt jetzt der mich nicht? Der Rüdi Schmocker oder Schmied. Hey, wie du wächst. Hey,
Der designierte Präsident der Grünen Liberalen ist heute im Doppelpunkt, eine Sendung, die wir in Bern im Bundeshaus aufgezeichnet haben. Jürg Grossen, die Grünen Liberalen wollen mit zündenden, mit innovativen Ideen punkten. Wenn ich jetzt ein bisschen schaue, für was das Sie gekämpft haben bis jetzt im Nationalrat, dann ist das zum Beispiel die Einführung von einer Maut am Gotthardtunnel und auf den anderen Pass. Das ist einfach eine Idee, die Sie wieder aufgewärmt haben, die schon früher noch abgeschlagen worden ist. Dann haben Sie die Idee gebracht, dass in Hochschulen zum Beispiel Zeiten fürs Anfangen am Morgen sollen verschoben werden, damit weniger Stosszeiten gibt in den Zügen. Sind das die innovativen, die zündenden Ideen, die die Grünen Liberalen vorwärts bringen?
Ja, das sind jetzt zwei Vorstöße, die er herausgenommen von mehreren, die ich gemacht habe, die sind sicher im Gesamtkontext gesehen. Für mich ist klar, ich bin in der Verkehrspolitik tätig, bei der Verkehrskommission. Und dort ist natürlich für mich etwas ganz Intensives, was ich da bis jetzt gesehen habe, ist, dass man einfach dauernd mehr Geld ausgibt. Wir bauen Infrastruktur an Gogo für Strassen und Schienen. Wir investieren Steuergelder sehr viel, für die Geschichte zu finanzieren. Und auf der anderen Seite machen wir eigentlich nichts, was mit Intelligenz zu tun hat. Und für mich ist wichtig, dass wir mit Intelligenz arbeiten in Zukunft. Also ein Mobility Pricing beispielsweise, wirklich, wo Strasse und Schienen würde betreffen. Das wäre etwas, was wir gerne möchten.
Aber auch da sind Sie im Moment ein bisschen auf der Verliererposition. Der Bundesrat hat ziemlich den Fuss vom Gaspedal genommen und ist aufs Bremspedal gestanden bei dieser Idee von Mobility Pricing.
Ja, das ist so. Er hat diese Woche das so bekannt gegeben. Es ist allerdings so, dass man tatsächlich trotzdem weitergehen will. Also man macht Pilotregionen, man macht Pilotversuche mit Probanden, möchte man machen, also mit freiwilligen Leuten, die bereit sind, einmal Tests zu machen. Ich glaube, das ist etwas, das Mobility Pricing könnte nicht einfach Tag einführen. Das ist nur möglich in einer Diktatur, aber in einer Demokratie, in einer direkten, wie wir es in der Schweiz sind, kommen wir nur mit langsamen Schritten vorwärts. Und darum, ich arbeite sehr fest an diesem Thema, dass wir dort vorwärts kommen, aber es braucht lang. Also das ist ein Projekt, das 10 Jahre oder mehr geht, bis dass man wirklich dort Änderung hat. Jetzt kommt es im Moment Elektromobilitätshilfe, weil es ist so, dass das in der nächsten Zeit sehr grossen Boom wird geben, dass sich die meisten Fachleute einig, dass dort sehr viel werden kommen. Und durch die Elektromobilität wird die Abgabe von der Mineralölsteuer, die man heute mit dem Benzin zahlt, zum Beispiel wegfallen. Also man würde für die Infrastruktur plötzlich nicht mehr gleich viel Geld zur Verfügung haben, braucht ein anderes Modell. Da habe ich zum Beispiel im Nationalstrassenagglomerationsfonds eingebracht, dass man in Zukunft eben die Abgabe für die Elektromobil, wie dass man das machen kann, A und B, dass man für die Elektromobil auch auf den Raststätten, Rastplätzen, auf der Nationalstrassennetz Ladestationen hat. Und so, das sind halt auch die Sachen, die ich als Verkehrspolitiker eingebracht. Ich glaube, das ist das Gestalten, das ich mir vorstelle, dass ich auch grün-liberale Werte habe.
Elektromobilität, haben Sie gesagt, sei die Zukunft. Da hat auch ein grosser Autohersteller letzte Woche bekannt gegeben, Volvo, dass man ab 2019 nur noch Autos will entwickeln, die mindestens einen Hybridantrieb haben oder Elektromotoren. Da müssen Sie jubeln.
Da jubeln ist selbstverständlich. Und es ist übrigens auch so, dass Norwegen hat entschieden, 2025 Verbrennungsmotoren zu verbieten.
Das würden Sie auch wählen?
8 Jahre. Nein, wisst ihr, also bei uns ist, wir in ein anderes funktionierendes System. Ich möchte das nicht einfach verbieten, sondern ich sehe nach wie vor, und das ist der grünliberale Weg, wir möchten mit Anreizen arbeiten, statt mit Verbot. Und in dem Sinn die Rahmenbedingungen so machen, dass es eben interessant ist, mit Elektroauto unterwegs zu sein.
Das heisst, Benzinpreis massiv aufsetzen. 4 Franken, 5 Franken, damit Leute auf die Elektroautos umsteigen.
Das Schöne ist, dass es das gar nicht brauchen würde, weil man sieht es ja jetzt schon, ich fahre jetzt seit 6 Jahren ein Elektroauto, ich kann euch sagen und versichern, es ist über die ganze Lebensdauer, die ich das jetzt betrachte, günstiger schon heute als der Benzinmotor.
Trotzdem ist immer noch ein marginal kleiner Anteil, der aktuell mit Elektroautos rumfährt. Genau. Weil auch die Reichweite zum Teil ein Problem ist. Wenn man
korrekt
jetzt von Tesla absieht zum Beispiel, dann haben die Autos doch relativ eine kleine Reichweite. Also so schnell, wie Sie jetzt sagen, kommt das Umdenken, glaubt doch nicht.
Ich bin überzeugt, dass es sehr schnell wird kommen. Also schnell im Sinne von 4-5 Jahren, sage ich mal, wird sehr viel passieren. Wenn man den ganzen VW-Skandal sieht und alles, was dort ist passiert. Was die jetzt entschieden zu machen mit ihrem Konzern, ebenfalls sehr stark auf Elektromobilität. Die Reichweiten steigen stark. Mein zweites Elektroauto, das ich gekauft habe, ist der gleiche Typ Nissan Leaf, den ich schon vor 6 Jahren gekauft habe. Der hat mal doppelt so weit schon jetzt. Also das hat sich sehr, sehr stark schon nur mit diesen 5-6 Jahren entwickelt. Und ich glaube, jetzt wird es noch mal eine schnellere Entwicklung geben. Von dem her bin ich überzeugt, dass das kommt. Und das Schöne ist, in der Schweiz haben wir eigentlich einen sehr hohen erneuerbaren Anteil von Strom, den wir damit können verfahren können. Ich persönlich fahre vor allem mit Strom von meinem eigenen Dach. Also das heisst, man kann sich erneuerbar fortbewegen und man ist nicht mehr angewiesen auf die Ölscheiche. Das gibt einfach ein gutes Gefühl.
Benzinpreis haben Sie ein bisschen umschifft, müssen steigen?
Natürlich wäre es hilfreich, wenn der Benzinpreis noch ein bisschen steigen würde. Auf der anderen Seite müssen wir auch aufpassen, dass wenn wir den Benzinpreis stark erhöhen, dass es nachher nicht einen extrem hohen Tanktourismus gibt, dass die Leute einfach um die Schweiz um überall rausfahren, aus der Grenze raus, immer gerade tanken und so, dass wir können nicht einfach unbeschränkt durchgehen. Schön wäre es, wenn wir im internationalen Kontext, auch im Zusammenhang mit Paris, mit dem Klimaabkommen, dort würde ich dazu kommen, dass CO2 einfach wirklich einen Preis überkommt, wo man auch in der Mobilität die Preise ein bisschen heben könnte. Aber das müsste international passieren.
Sie haben das GLP Lab gegründet, eine Denkplattform eigentlich, die neue innovative Ideen hervorbringen soll. Bis jetzt ist dort noch nicht so viel gekommen, oder täusche ich mich?
Sie sind sehr fest am Arbeiten. Wir hatten sehr interessante Veranstaltungen gehabt. Es sind jetzt 2 Papiere, die bereits intern vorliegen, wo sie kommen. Mobilität 4.0, Arbeitswelt 4.0. Das sind jetzt die nicht kennen. Es sind, glaube ich, noch mehr, die sie entstanden. Ich habe die aber schon im Detail angeschaut und das ist hervorragend. Das Politlabor soll eine Möglichkeit bieten, dass man nicht schwellig partizipieren kann. Man muss nicht Parteimitglied sein. Man kann einfach in diesem Lab mitmachen und Themen bearbeiten. Zwar sind das Themen, die international oder nationalen Charakter haben. Und für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Verwurzelung haben in einer Region, und denen muss man auch irgendwie ein Gefäß geben. Ich denke, da ist das Politlabor fantastisch. Ohne dass ich jetzt würde sagen, dass das andere, dass die klassischen Parteistrukturen mit den Lokalparteien und so weiter und Kantonalparteien, das ist ebenfalls sehr wichtig. Da gibt es auch ganz viele Leute, die nicht mehr als einfach möglichst binnen lokal ein bisschen tätig sind. Und ich finde, das ist immer eine gute Wahl getroffen, dass wir das Lab gegründet haben.
So versuchen ja die Grünliberalen eben natürlich näher an der Wählerschaft zu sein. Wir reden gerade noch über 1-2 Themen, die nicht klassische grünliberale Themen sind, weil da kennt man ja ihre Position. Hören wir aber zuerst noch einen Musiksong an, den sie mitgebracht haben, Dire Straits. Warum der gefällt Ihnen besonders gut?
Ja gut, ich bin natürlich eben selber auch Gitarrist und ich finde natürlich der Mark Knopfler ein unglaublich exzellenter Gitarrist und Sultans of Swing ist halt auch so ein bisschen ein Klassiker, aber hat einfach unglaublich schöne Gitarrenriffs drin und darum habe ich mir diesen Song gewählt.
Band is blowing Dixie, double fall time.
Das ist der Doppelpunkt mit dem Jürg Grossen, dem designierten Parteipräsident von der Grünliberalen Sendung, die wir im Bundeshaus aufzeichnen. Man hat es vielleicht vorher auch ein, zwei Mal gehört. Es wird geschaffen im Bundeshaus. Man hat Baustellenlärm gehabt. Geschaffen werden muss ja auch in der Politik. Wir haben vorher über grünliberale Themen geredet. Ich will jetzt noch ein, zwei andere Themen ansprechen, wo man die Haltung von Ihnen weniger kennt in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel Zuwanderung. Ein Thema, das viele Leute unter den Nägeln brennt. Was ist dort Ihre Haltung zu der Zuwanderung, zu der Personenfreizügigkeit mit der EU?
Also wir sind ganz klar für die Personenfreizügigkeit. Die Personenfreizügigkeit, das hat man jetzt gerade gut gesehen. Auch diese Woche wieder ist ja das vom SECO präsentiert worden, wie das aussieht. Und es hat extrem viel Vorteile. Die Löhne sind gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist nicht gestiegen. Es sind sogar mehr Leute, auch mehr Schweizerinnen und Schweizer in den Arbeitsmarkt reingekommen. Die BIP ist gestiegen, also unsere Wirtschaft wächst mit dem. Also es ist ganz klar, dass das ein Erfolgsmodell ist.
Das heisst, im Umkehrschluss, Sie müssen für die RASA-Initiative sein, wo der Masseneinwanderungsartikel eigentlich wieder will, aus der Verfassung streichen.
Wir wären für einen Gegenvorschlag zu dieser RASA-Initiative, in dem Sinn, dass man das, was man heute jetzt legiferiert, dass man das in der Verfassung so abgebildet hat und dass man die Fristen daraus streicht und so weiter, die Sachen, die unnötig sind.
Wird es aber nicht gegen.
Der Gegenvorschlag wird es sehr schwer haben und dann wird es so sein, dass wir für die Initiative sind, sofern die zur Abstimmung kommt.
Das Verhältnis zu den EU-Rahmenabkommen ist natürlich auch immer ein grosses Thema gewesen. Braucht es so ein Rahmenabkommen, wie es denn die Buchhalter ja eigentlich vorgesehen hat?
Es braucht ein solches Rahmenabkommen, das ist ganz klar. Die Details muss man darüber diskutieren, aber wir brauchen eine saubere, geregelte Situation mit der Europäischen Union. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Handelspartner für uns. Und für uns ist es klar, dass, dass das notwendig ist. Es braucht zum Beispiel auch Stromabkommen möglichst schnell. Und dort sind wir der Meinung, dort muss man wirklich weiterfahren. Man muss die Bilateralen nicht nur erhalten, man muss auch versuchen, die weiterzuentwickeln in den nächsten Jahren.
Frauenfrage, das ist auch eine Frage, die intensiv diskutiert wird. Lohnungleichheiten, die es gibt. Der Bundesrat will dort schärfer einschreiten, weil das grössere Unternehmen mühend Bericht abliefern, dass sie die Lohngleichheit einhalten. Finden Sie das richtig?
Ja, es ist das Prinzip Comply or Explain. Also das heisst, entweder halten wir sie oder wir müssen es erklären, was der Grund ist, warum was man die Lohngleichheit nicht einhält. Ich denke, das ist nicht eine Zwangsmassnahme, sondern eine Anreizmassnahme, wo man probiert, die Lohngleichheit herzubringen.
Trotzdem ist das natürlich ein Aufwand für die Unternehmen.
Ja, das ist klar, es kann im einzelnen Fall einen gewissen Aufwand geben, aber es gibt nur für die einen Aufwand, der eben tatsächlich die Lohngleichheit da nicht wirklich herbringen. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht herbringen soll. Das sage ich jetzt als Unternehmer, weil ich habe selber auch Frauen angestellt und bei uns sind die absolut gleich gehalten wie Männer. Und ich habe festgestellt, das darf ich jetzt wirklich sagen, ohne irgendwie müssen zu schmeicheln, Frauen erbringen fantastische Leistungen, oft für den Lohn, wo sie überkommen, wenn der gleich ist wie die Männer, bieten sie sogar noch die bessere Arbeitsleistung. Und das finde ich etwas, das einfach auch entsprechend honoriert gehört. Und da verstehe ich nicht, warum es in der Wirtschaft das immer noch nicht vollzogen ist.
In der Wirtschaft und in der Politik das Problem ist, dass Frauen untervertreten sind. Braucht sie Quote?
Ich bin gegen Quote persönlich. Wenn das aber nicht besser wird, muss man sich das in gewissen Bereichen tatsächlich eventuell überlegen. Wir Grünliberale haben nicht so ein Problem. Wir sind in der Fraktion, haben wir eigentlich eine 50-50-Situation praktisch. Und wir haben das auch in der Geschäftsleitung der Grünliberalen. Also dort haben wir einen schönen Frauenanteil. Insgesamt in der Partei sind wir auch noch zu wenig Frauen, das ist so. Aber ich denke, Quote ist einfach etwas, wenn man das reinschreiben will, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber so ein Comply or Explain finde ich eben so. Das ist eher der Grünliberalweg, oder? Wo man kann sagen, ja, entweder haltet ihr sie oder ihr müsst ihr wenigstens erklären, warum dass ihr das nicht einhaltet.
Also, dass die Unternehmen und die Parteien müssen erklären, wenn sie eine krasse Untervertretung von Frauen haben.
Ja, das geht jetzt vielleicht weit, wenn man es auf die Partei auch noch gerade ausdehnt, wenn es dann plötzlich noch bis auf den Gemeinderat geht, das ist dann ein bisschen schwierig. Aber es ist sicher gut, wenn man das Thema anschaut und wenn es Bereiche gibt, insbesondere in der Wirtschaft, wo man das anfangen machen. Und ich finde eigentlich, es ist wirklich schade, wir haben uns jetzt immer bemüht, dass wir auch Wahllisten haben, wo wir mindestens 50% Frauen drauf haben. Es ist in der Tat manchmal auch schwierig, das herzubekommen, aber uns ist es in der letzten Zeit gelungen. Und ich denke, es ist halt auch wichtig, dass sich alle anstrengen in die Richtung.
Aber jetzt zum Beispiel, wenn man Bundesratsersatz von Didier Burkhalter schaut, was da diskutiert wird, dort ist die Frauenfrage sehr, sehr weit im Hintergrund. Selbst FDP-Frauen sagen, ja, bei dieser Vakanz vielleicht noch nicht so wichtig, dass es eine Frau gibt, dann vielleicht bei der nächsten Vakanz. Die bürgerlichen SVP, FDP haben 4 Bundesräte und keine einzige Frau darunter. Mhm. Ist das richtig?
Das ist sehr bedauerlich. Das finde ich extrem bedauerlich, weil es würde genau diesen Partien eben gut tun, wenn sie auch Frauen hat im Bundesrat. Sie sind gute Politikerinnen und Politiker. Und im Moment ist es klar, dass eigentlich Doris Leuthard die einzige bürgerliche Bundesrätin ist, die richtig, in die Richtung geht, wie ich mir würde vorstellen würde, dass das auch vielleicht bei der FDP oder bei der SVP könnte der Fall sein.
Gut, Herr Grossen, wir haben Sie jetzt in dieser knappen Stunde doch ein bisschen besser kennengelernt. Zum Schluss noch einen kurzen Blick in die Zukunft der Grünliberalen. Es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, die Partei wird früher oder später verschwinden. Wie lange gibt es die Grünliberalen noch?
Die Grünliberalen wird es sehr lange geben. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Es gibt jetzt 10 Jahre und das ist schon relativ lang und dann doch historisch gesehen eigentlich immer noch eine kurze Zeit. Es ist so, dass es ein grosses politisches Feld gibt für uns, insbesondere weil die Linke vor allem auf Klassenkampf setzt und auf Regulierung. Und auf der rechten Seite haben wir vor allem eine Partei, die auf eine konservative Gesellschaftspolitik und auf Abschottung gehen. Also da bleibt ein progressives, liberales Feld in der Mitte, das die Grünliberalen werden besetzen und darum werden wir noch lange da sein.
Wir sind gespannt. Ihr letzter Song ist noch «Muslim», Gastarbeiter, ganz kurz vom den.
Ja, also ich finde den Muslim auch ganz hervorragender Künstler. Er macht, sagen wir mal, so Integration in die Schweiz, Ausländerintegration in die Schweiz, die viel, viel besser ist als das, was wir in der Politik alles herbringen. Einfach mit so ein bisschen mit Humor und mit guten Texten. Ich finde ihn einen hervorragenden Künstler.
Danke, Herr Grossen, dass Sie zu Gast waren im Doppelpunkt. Jetzt geht es bei Radio 1 gerade weiter mit den News. Nächste Woche dann der letzte Doppelpunkt vor der Sommerpause. Und es gibt eine Woche vor dem Saisonstart von der Super League mit dem Derby GC gegen den FC Zürich. Das Aufeinandertreffen von den beiden Clubpräsidenten Angelo Canepa und Stefan Andiker im Studio von Radio 1. Ich wünsche noch ganz einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Jan vom Doppel.
Amerikanische Firma Transceptor Technology
Konnten die Sprache kaum. Jedes Jahr, wenn der Sommer kam, endlose Karawanen in den Balkan. Alle Verwandten und Tanten tranken und tanzten. Für sie war es immer so, irgendwann war ihre Heimat nirgendwo. Sie hatten einen Traum.
Präsentiert von der Ausi Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Discovery, unserem vielseitigsten SUV. www.ausi.ch. Hey! Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.